Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Das war doch mal ein richtig schönes Schützenfest auf dem Dorf. 7 Stück beim SV Meppen, so viele Tore gab es im Pokal lange nicht. Wie lange, das frage ich gleich mal meinen HSV-Historiker. Mein Name ist Henrik Jacobs, hier ist eine neue Folge von HSV, wir müssen reden. Und zugeschaltet heute mal ist das lebende Fußballlexikon Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Henrik, ich grüße dich. Jetzt bin ich mal gespannt. Lebendes Fußballlexikon, so hat mich ja noch keiner genannt. Ich nehme an, du meinst den letzten Satz, den ich noch in deinen Text reingeschummelt habe gestern Abend.
Der ist mir tatsächlich hängen geblieben. Vielleicht kannst du nochmal ausführen. 7 Tore, du hast es offenbar nochmal nachgeguckt. Wann gab es das zuletzt im DFB-Pokal?
Ja, ich wusste natürlich sofort, dass es das 2002 schon mal gegeben hat in der ersten Runde des HSV, als sie 6:0 beim SC Schönberg gewonnen haben. Nein, Spaß beiseite, die Lorbeeren kann ich tatsächlich nicht für mich einheimsen. Es ist bei Sky so berichtet worden, dass damit im Prinzip der höchste Sieg ja egalisiert wurde und dieser bereits mehr als 20 Jahre zurücklag. Ich fand das eine bemerkenswerte Zahl und für mich war das Ergebnis in der Sekunde auch neu. Und deswegen dachte ich mir, tut dieses Ergebnis deinem Text auch gut.
Ja, vielen Dank dafür. Habe ich vergessen, noch dann deinen Namen mit reinzuschreiben, aber ich glaube, das geht in Ordnung. Ich muss zugeben, ich war deutlich pessimistischer vor dem Spiel, habe damit nicht gerechnet, dass der HSV so hoch gewinnt. Ich habe sogar eher damit gerechnet, dass nach den wenigen Pokalüberraschungen dann der HSV mal wieder vielleicht herhalten muss als mögliche Sensation, aber das hat sich dann ja relativ schnell erledigt. So die ersten 10 Minuten, da war Meppen noch ganz gut im Spiel, aber ich habe die deutlich mutiger erwartet, habe auch das Stadion vielleicht deutlich noch mehr als Hexenkessel vermutet. Das wurde ja vorher auch von vielen so angekündigt, unter anderem auch von Ronny Maul hier letzte Woche im Podcast. Aber dann kam Immanuel Ferrei relativ zu einem guten Zeitpunkt, nach 17 Minuten direkt mit der ersten richtigen Chance dann das 1:0 gemacht. Und dann war es auch im Stadion schon sehr, sehr ruhig. Also ich war ja da und ist ein wirklich schöner Fußballground. Also wer noch nicht da war, sollte sich das unbedingt nochmal antun. Also Meppen, das ist richtig was für Fußballromantiker. Aber ansonsten, ja, das 7:1 am Ende war es dann ja sicher vielleicht 1-2 Tore zu hoch. Der HSV hat dann ja wirklich zweite Halbzeit mit jedem Schuss fast getroffen. Wie war es bei dir? Hast dich das Ergebnis überrascht? Hast du damit gerechnet?
Ja, ich glaube, rechnen kann man nie mit einem 7:1, egal gegen wen es geht. Ich glaube, man hat vor allem gesehen, welche Probleme Meppen aktuell hat. Die hat der HSV sicherlich schonungslos aufgedeckt. Es funktionierte allerdings auch viel, sprich die Hamburger haben es gut gemacht. Die komplette Offensive funktionierte, selbst ohne Tor von Ransford Königsdörfer. Der HSV ist in der Lage, 7-mal zu treffen. Ich fand auch die beiden Choreografien bemerkenswert. Ich meine, du warst im Stadion, für dich war es sicherlich dann auch beeindruckend. Aber ja, erzähl doch gerne mal unseren Zuhörern, wie du die Offensivabteilung erlebt hast. Davy Selke trifft nach 41 Sekunden. Das sind mal wieder so Geschichten, die nur der Fußball schreibt, oder?
Ja, dafür müsstest du jetzt zahlen, wenn wir im Doppelpass sitzen würden, aber sitzen wir ja zum Glück nicht. Es gab natürlich viele positive Geschichten. Selke Glatzel war mit Sicherheit zwei davon. Fabio Baldé auch in seinem ersten Spiel von Anfang an gleich ein Tor gemacht, hat auch, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Am Anfang noch ein bisschen schüchtern, wurde dann aber immer mutiger. So ein paar gute 1-gegen-1 Momente. Spannender Spieler auf jeden Fall. Finde ich auch gut, dass Steffen Baumgart sich das traut, den jetzt richtig mal auf die Bühne zu heben. Gefällt mir wirklich gut. Bin auch gespannt dann am Freitag in Hannover, ob er dann da auch wieder in der Startelf stehen wird. Über das Spiel in Hannover werden wir heute auch noch sprechen. Da haben wir auch noch einen Gast später in der Leitung, mit dem wir dann über 96 sprechen. Die Offensive, ja klar. Also Davy Selke, Bobby Glatzel, beide getroffen. Gerade für Glatzel war das, glaube ich, auch jetzt ein wichtiges Spiel. Das war ja das erste jetzt nach seinen wochenlangen Problemen. Hat dann auch direkt getroffen und man konnte zum ersten Mal sehen, wie die beiden zusammengespielt haben. Aber genau, darüber können wir auf jeden Fall noch später sprechen. Ich wollte jetzt erstmal anfangen auch mit einer nicht so guten Nachricht, was die Personalanlage angeht. Also gestern hat sich ja Bakariatta dann verletzt in der zweiten Halbzeit. Es war am Anfang gar nicht so ganz klar, was er hat. Also auch Steffen Baumgart auf der PK hinterher wusste noch gar nicht so wirklich Bescheid, was passiert ist. Und ja, auch beim Training am Montag, Bakary Jatta war im Stadion, hat sich da regenerativ behandeln lassen. Und dann stand noch ein MRT im UKE an. Da haben wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt des Podcasts noch kein Ergebnis. Aber wer die Zeitlupe gesehen hat, da konnte man schon sehen, dass sein linkes Knie etwas, ja, wie soll man sagen, überspannt hat. Also es war so eine leichte Gegenbewegung zu erkennen. Also mich würde jetzt nicht komplett überraschen, wenn da vielleicht im Knie sogar ein bisschen was kaputt gegangen ist. Aber ja, Bakary Jatta, man weiß, er hat gutes Heilfleisch und ist eigentlich auch nicht so verletzungsanfällig. Also bis da mal wirklich was kaputt geht, da muss schon viel passieren. Also vielleicht hat er Glück und es ist nur eine leichte Bänderdehnung. Aber ja, warten wir nochmal das Ergebnis der Diagnose ab. Wie hast du es am Fernseher gesehen? War das überhaupt dann ein Thema? Konnte man die Zeitlupe erkennen?
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
War im Fernsehen ehrlicherweise gar nicht wirklich zu sehen. Man hat dann irgendwann bemerkt, okay, es geht nicht weiter für Bakary Jatta. Er saß dann ja auch auf dem Boden. Da hat man schon gesehen, dass er schon was abbekommen hat, dass das jetzt nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme ist. Steffen Baumgart hat ja hinterher dann auch sofort gesagt, dass er hofft, dass es nichts Schlimmeres ist, dass es zuletzt doch ein, zwei angeschlagene und auch an Fieber erkrankte Spieler zu viel gab und er jetzt nicht hofft, dass da was einreißt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, Bakary Jatta hat gutes Heilfleisch, hat eigentlich seine Position gefunden, finde ich, in dieser Saison auf der rechten Schiene. Für mich persönlich ja seine prädestinierte Position, wie ich ja hier im Podcast auch schon mal erwähnt habe. Und
das ein oder andere Mal, ja.
Ja, ich glaube, er ist wirklich dafür gemacht. Nichtsdestotrotz hat dadurch jetzt natürlich auch Silvan Heftig die Möglichkeit, dadurch, dass Dennis Hatzikadunic ja voraussichtlich zurückkehrt in die defensive Dreierkette, dadurch hat Silvan Heftig jetzt die Möglichkeit, auf der rechten Schiene ja auch Argumente für sich zu sammeln. Wie hast du ihn erlebt gestern gegen Meppen?
Genau, er hat ja dann gestern oder beziehungsweise am Sonntag in der Dreierkette gespielt und finde ich, das hat er auch damals in St. Gallen schon mal gespielt, also diese Vielseitigkeit ist natürlich auch etwas, was ihn auszeichnet, also er kann sowohl dann auf der rechten Seite die ganze Bahn bearbeiten, kann aber auch so als verkappter Innenverteidiger in der Dreierkette gut spielen und hat es dann auch, finde ich, sehr gut gemacht, also ist gerade am Ball, finde ich, hat er eine sehr gute Ruhe, ja, man merkt schon, der hat ein paar Spiele auch in seiner Karriere hinter sich, dem bringt er jetzt nicht so viel aus der Ruhe. Gleichzeitig war es natürlich jetzt auch nur Meppen. Also da muss man dann schon mal gucken, wenn es dann gegen andere Gegner geht, zum Beispiel jetzt in Hannover, ja, wie er sich dann da schlägt. Aber doch, mir gefällt er sehr gut. Ich glaube, der wird dem HSV auf jeden Fall helfen. Und jetzt wird es natürlich interessant dann, auf welcher Position er spielt. Also wenn Bakary Jatta tatsächlich ausfällt, würde ich auch davon ausgehen, dass er dann die Position rechts übernimmt. Man könnte natürlich dann auch ein bisschen umstellen und vielleicht in der Viererkette spielen. Also es gibt ganz, ganz viele Optionen, auch gerade dann in der Mitte. Also es wird natürlich sehr, sehr spannend, was Steffen Baumgart dann da macht. Auch dann auf der linken Seite, Jean-Luc Dompé, der fällt ja sicher aus. Also jetzt in Meppen hat dann Fabio Baldé die Position übernommen, spielt die natürlich ein bisschen anders als Dompé, weil er auch als gelernter Verteidiger deutlich defensiver denkt, aber natürlich auch das Tempo hat, um dann diese gesamte Seite auch zu bespielen. Rensford Königsdörfer wäre natürlich auch eine Option links, die Bahn zu spielen, dann hätte man vorne wieder Platz für Davy Selke möglicherweise von Beginn an. Also Robert Glatzel wird auf keinen Fall schon von Beginn an spielen, das hat Steffen Baumgart auch schon gesagt. Ja, es gibt sehr, sehr viele Optionen. Es hängt natürlich auch noch davon ab, ob Daniel Elfadli wieder fit wird bis Freitag. Der ist jetzt das erste Mal ausgefallen. Das hat wahrscheinlich dann auch mit der Abendblatt-Geschichte zu tun gehabt, in der wir letzte Woche geschrieben haben, dass er noch nie ausgefallen ist und haben über sein Gesundheitsgeheimnis geschrieben, ja, wie das dann so ist. direkt im nächsten Training hat er sich verletzt. Ja, was denkst du, wie wird Steffen Baumgart spielen? Bleibt er bei seinem System mit der Dreierkette, die dann defensiv zu einer Fünferkette wird? Oder könntest du dir vorstellen, er stellt dann systematisch was um?
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Also ich glaube, die Frage nach der Aufstellung ist wirklich so spannend wie lange nicht mehr beim HSV, gerade weil jetzt auch noch Davy Selke zurückkehrt und wirklich mit den Hufen scharrt. Robert Glatzel will auch wieder mehr Einsatzzeit bekommen. Natürlich wird er nicht von Beginn an direkt stürmen, aber wird eben irgendwann ins Spiel kommen. Ich würde mich mal festlegen, dass Daniel Elfadli rechtzeitig fit wird, wieder zurückkehrt, Bakary Yatta allerdings ausfällt. Ich lege mich auch fest, dass Steffen Baumgart bei eigenem Ballbesitz auf eine defensive Dreierkette weiterhin setzen wird, sprich zwei Schienenspieler. Und dann sage ich, wird der eine Schienenspieler Silvan Hefti sein auf der rechten Seite. Und links glaube ich nicht, dass er nochmal auf Fabio Baldé setzen wird. Man muss fairerweise sagen, natürlich hat er ein gutes Spiel gemacht, wie alle auf dem Platz, aber Meppen ist sicherlich nicht der Maßstab und ist auch nicht Hannover 96. Es werden jetzt auch defensivere Qualitäten gefragt sein und vielleicht wird Steffen Baumgart dann auch eher auf einen gestandenen Spieler setzen. Ich tippe mal auf Adam Karabetz als nicht so klassischen linken Schienenspieler, sondern einer, der dann auch mal ins Zentrum einrückt und dann die Doppelspitze Davy Selke und Ransford Königsdörfer. Wie gesagt, auf der Doppel-6 Jonas Meffert und Daniel Elfadli, der wieder zurückkehrt. Das ist meine Prognose. Was meinst du?
Ja, das müsste ich mir jetzt erstmal aufmalen. Ich bin in diesen Formationen irgendwie nicht so richtig gut, wie viele Spieler wir jetzt eigentlich noch übrig haben. Ich glaube, dann bliebe noch ein Spieler für die 10, oder? Das wäre dann entweder Ludovic Reis oder Emmanuel Ferrei. Da müsste sich dann Baumgart entscheiden.
Genau, in meiner Formation wäre noch Platz für einen Zehner. Ich tippe fast, dass er mal Emmanuel Ferrei mal spielen lässt von Beginn an, weil Ludovic Reis zuletzt einfach nicht in seiner gewohnten Form war. Ist allerdings auch wirklich nur eine Prognose meinerseits, dafür gibt es jetzt keinerlei Anhaltspunkte. Natürlich kann er da auch genauso gut mit Ludovic Reis spielen, aber ich würde so aufstellen.
Ich finde ja, dass das am Wochenende auch ganz gut geklappt hat mit Jonas Meffert und Ludovic Reis dann an seiner Seite und davor Emmanuel Ferrei. Also für mich ist Ferrei so eher der klassische Zehner im Gegensatz zu Reis, der, finde ich, da nicht dieser Spielmacher ist, der so diese genialen Momente hat, auch mal so einen Ball in die Tiefe spielen kann. Das macht Emmanuel Ferrei deutlich besser, ist auch mit dem Ball, hat ein größeres Tempo, um dann in die Tiefe zu gehen und auch selbst torgefährlich zu werden. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen auf der linken Seite hinten. Ich könnte mir sogar vorstellen, Noah Katterbach ist eigentlich auch der perfekte Spieler für diese Position. Ne? Er ist eigentlich ein Linksverteidiger, der aber einen extremen Offensivdrang hat, also eigentlich auch für diese Position als Schienenspieler wirklich gut gemacht. Und ich fand auch, als er reinkam, hat er gerade so nach vorne gute Aktionen gehabt. Man sieht dann schon, dass er dieses Tempo hat. Man weiß natürlich auch, er ist jetzt nicht der absolute Lieblingsspieler von Steffen Baumgart. Also das ist ja auch irgendwie für ihn ein bisschen unglücklich gelaufen, als er aus Köln quasi geflüchtet ist zum HSV. Und 4 Wochen später kommt dann Steffen Baumgart wieder zum HSV und wird sein neuer und alter Trainer. Noah Katterbach, was denkst du? Wird er vielleicht sogar auch mal eine Chance kriegen?
Ja, theoretisch hast du natürlich recht, insofern, als dass er ja auch eine Idealbesetzung für diese Position auf der linken Schiene wäre, aber eben in der Theorie, er hat aus meiner Sicht keine gute Vorbereitung gespielt, hat in den Testspielen wirklich nicht überzeugt, war dort teilweise sogar die Schwachstelle, ist jetzt in Meppen gegen einen Gegner, bei dem wirklich ein Klassenunterschied auch sichtbar wurde, also ein Zweiklassenunterschied, ist er erst spät eingewechselt worden, obwohl drei Leute verletzt fehlten, er spielt aktuell nicht die ganz große Rolle im Kader, ich sehe ihn jetzt nicht als Startelfspieler, also ich glaube schon, gerade weil sich da wirklich auch viele Spieler im Mittelfeldzentrum ballen, sehe ich da schon eher ein Puzzle bestehend aus diesen hochkarätigen Spielern, die ja eigentlich fürs Mittelfeldzentrum gedacht sind. Und irgendwie muss es Steffen Baumgart gelingen, von Emanuel Ferrei und Ludovic Reis und Adam Karabetz ja möglicherweise nur einen der drei auf die Bank zu setzen. Und das wäre eben nur möglich, wenn Adam Karabetz so als verkappter linker Schienenspieler auftritt. Vielleicht traut er sich aber sogar bei zwei von den dreien auf die Bank zu setzen. Aber auch dafür fehlt mir aktuell die Fantasie.
Okay, also ich würde mal vermuten, ich lege mich fest, dass Fabio Baldé auch in Hannover wieder auf der linken Bahn spielt. Karabetz für mich ist kein Flügelspieler, der hat seine Stärken ganz klar im Zentrum. Das sieht man auch, wenn er den Ball kriegt, er zieht dann immer wieder in die Mitte. Und da hat er auch seine großen Stärken. Er muss dicht am Tor auch sein, damit er seinen linken Fuß richtig auch einsetzen kann. Und Fabio Baldé ist eigentlich der klassische Flügelspieler und er hat jetzt sein erstes Tor gemacht, spielt mutig drauf los und warum nicht? Also gerade so einem Spieler jetzt einfach auch das Vertrauen zu geben, da bin ich mal gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dann vielleicht Daniel Effatli auch jetzt einfach noch mal ein paar Tage braucht und Steffen Baumgart jetzt im Mittelfeld nicht so viel verändert, dann wieder mit Meffert und Reis zusammenspielt. Ich glaube nicht, dass er Reis auf die Bank setzt, weil gerade in dieser Phase ist doch diese Personalie sehr, sehr sensibel. Also wenn Baumgart ihm jetzt das Gefühl gibt, er setzt nicht auf ihn, würde ihn auf die Bank setzen, dann kommt natürlich nochmal wieder mehr Fahrt rein in diese Diskussion, ob Reis vielleicht doch noch geht. Da hat ja Baumgart am Freitag auf der PK relativ deutlich gemacht, dass er ihn nicht abgeben will. Und auch wenn Reis natürlich durchaus noch mit dem Wechsel spekuliert, sehe ich es wie du. Das hast du ja letzte Woche schon gesagt, ich sehe da jetzt auch kein Verein, der jetzt noch bereit ist, da viel zu investieren. Und was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist beim Spiel, es gab so eine Szene, das war, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit, wo Muheim so einen leichtsinnigen Fehler mal wieder macht. Den hat er ja immer mal wieder dabei, wo dann Reis noch dazwischen geht und ich glaube dann mit Heuer Fernandes sogar zusammenprallt irgendwie und danach sich auch die linke Schulter wieder gehalten hat. Und man sah das dann auch in der Halbzeit, wie er da mit einem Eisbeutel auf der Schulter dann reinging. Es war wieder die linke Schulter, also da ist einfach auch jetzt seine Problemzone seit der Operation und ich glaube, dass das viele Vereine auch möglicherweise etwas davon abhält, jetzt auch so viel Geld zu investieren, wenn du nicht ganz weißt, wie geht das mit seiner Schulter weiter, bleibt die stabil in den nächsten Jahren, also mit Sicherheit auch ein Aspekt. Hast du das auch beobachtet?
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Mir jetzt so am Fernseher tatsächlich nicht aufgefallen. Es gab aber in der Vorbereitung einen ähnlichen Moment. Da gab es auch wieder Sorgen um seine Schulter. Es sind ja beide Schultern jetzt einmal ausgekugelt in der vergangenen Saison, wenn ich mich da richtig erinnere. Also ja, natürlich hat er da eine Problemzone. Ich bleibe dabei, sowohl sportlich als auch aufgrund seiner Schulterverletzung in der Vergangenheit sehe ich einfach keinen Verein, der jetzt die große Summe auf den Tisch legt und mindestens 3 Millionen müssen es schon sein, eher 4 oder 5. Das sehe ich jetzt aktuell nicht. Möglicherweise legt aber auch halt City noch ein bisschen Geld drauf auf die 500.000, die sie bisher bereit sind zu zahlen für Jonas Meffert. Henrik, vielleicht kannst du unsere Hörer einmal updaten über den aktuellen Stand. Der HSV will ihn ja nicht abgeben, aber Tim Walter würde ihn eben liebend gerne überhaupt holen nach England zu Hull. Es wäre dann die dritte Zusammenarbeit nach Kiel, dem HSV und jetzt dem englischen Zweitligisten. Wie schätzt du die Lage ein? Der HSV wird da schon sehr lange recht hart bleiben in seiner Position, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt ein Thema, was dazugekommen ist, was glaube ich vor einer Woche noch keiner so wirklich absehen konnte, wobei man, wenn man da jetzt sich ein bisschen erkundigt hat, dieses Thema schon etwas länger auch hinter den Kulissen offenbar diskutiert wird. Das ist bislang noch nicht öffentlich geworden. Jetzt sickerte es langsam durch. Es ging dann los. Ich glaube, am Freitag hatten wir die ersten Informationen dann bekommen. Am Samstag dann über Instagram, HSV meine Frau, unser befreundeter Podcast, da war dann ein etwas kryptisches Bild von einem Trikot mit den Buchstaben B und C und den Buchstaben J und M, Junge mach's nicht, mit der Musik von God Save the Queen oder God Save the Queen ja aktuell. Da haben natürlich sofort alle irgendwie dann das auch so verstanden, dass es sich nur um Jonas Meffert handeln kann und dann gab es gleich die ersten Gerüchte, denen sind wir dann natürlich dann auch nachgegangen und so stellte sich dann auch für uns das Bild heraus, dass tatsächlich Hull City mit Tim Walter Jonas Meffert verpflichten will und Jonas Meffert auch nicht abgeneigt ist, zu Hull zu wechseln, vor allem aufgrund der Tatsache, dass Hull ihm einen Dreijahresvertrag bietet. Das wäre aufgrund seines Alters, er wird ja in 2 Wochen 30, und natürlich auch aufgrund seiner Vorgeschichte, er hat ja auch schon mal eine schwere Knieverletzung gehabt und muss auch immer mal wieder so ein bisschen gesteuert werden. Für ihn natürlich eine große Chance, nochmal so 3 Jahre einen klaren, sicheren Vertrag zu haben. Den hat er hier beim HSV aktuell nicht. Also wir haben ja auch exklusiv berichtet, dass er eine Klausel in seinem Vertrag hat, wonach sich sein Vertrag nach 25 Spielen automatisch verlängert. Also bis 25 läuft der Vertrag auf jeden Fall und normalerweise, wenn man jetzt die Jahre von Jonas Meffert gesehen hat, würde man eigentlich meinen, 25 Spiele, das sollte doch kein Problem sein. Also er hat bisher immer 32 Spiele mindestens gemacht. Und trotzdem weiß man natürlich nie, was passiert. Also eine Verletzung und er steht möglicherweise am Saisonende ohne Vertrag da. Von daher kommt er jetzt natürlich nochmal ein bisschen Fahrt in diese Verhandlung, beziehungsweise noch ist es ja keine wirkliche Verhandlung. Also Hull hat bislang offenbar noch nicht wirklich viel geboten. Also soweit ich weiß, wären sie bereit, so mindestens 500.000 Euro zu bezahlen. Auch das ist dem HSV zu wenig. Von daher wird es natürlich noch spannend. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, will der HSV ihn auf gar keinen Fall abgeben und schon gar nicht für das Geld. Und selbst bei 1 Million müsste man überlegen, ob das dem HSV das wirklich wert ist, wenn man dann so einen wichtigen Spieler verliert. Gleichzeitig hat man natürlich letztes Jahr schon mit Poriba eine Alternative auf der 6 verpflichtet, der diese Position auch spielen kann. Ich erinnere mich da an das Pokalspiel in Bielefeld, wo er ihn damals sehr gut vertreten hat. Er kann diese Holding 6 auch auf jeden Fall spielen, ist natürlich trotzdem ein anderer Spielertyp. Und jetzt mit Daniel Efatli noch einen weiteren Sechser, der dann natürlich auch gut spielen kann. Trotzdem, keiner von beiden hat so diese Wichtigkeit wie Jonas Meffert für das Gesamtsystem. Also Jonas Meffert ist einfach, auch wenn er sehr, sehr unauffällig immer spielt, ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Struktur des HSV. Er weiß, wann die Kette vorschieben muss, wann sie wieder abkippen muss. Da in diesen Momenten ist er ganz, ganz wichtig und natürlich dann auch mit seiner Ballsicherheit. Und das hat mittlerweile natürlich auch Steffen Baumgart erkannt. Glaube, viele Trainer am Anfang, müssen sich, glaube ich, auch immer erstmal überzeugen, wie wichtig Jonas Meffert wirklich ist. Das hat Steffen Baumgart aber jetzt auch erkannt und von daher glaube ich, am Ende wird der HSV ihn nicht ziehen lassen. Möglicherweise geht man vielleicht sogar nochmal mit ihm in die Gespräche, um ihm dann auch ein gutes Gefühl zu geben und streicht vielleicht sogar diese Klausel und verlängert seinen Vertrag direkt bis 2026, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Also da kann noch ein bisschen was passieren. Ich bin gespannt. Also rund 2 Wochen haben wir ja noch und wenn Hull ihn wirklich haben will, müssen sie aber auch relativ schnell dann ein gutes Angebot auf den Tisch legen, wo der HSV dann wirklich ins Nachdenken kommt, damit sie dann auch noch ein paar Tage haben, möglicherweise dann auch einen Ersatz zu verpflichten. Wobei auch die Frage ist, kannst du ja mal deine Meinung sagen, bräuchte der HSV überhaupt einen Ersatz für Jonas Meffert oder hat man nicht mit Poreba und mit Elfadli, dann hast du immer noch Spieler wie Reis und Zuhund, die ja dann auch so einen defensiven Achter spielen können, genug Spieler, um dann auch Meffert zu ersetzen. Was meinst du?
Also rein von der Quantität her und wahrscheinlich auch der spielerischen Klasse bräuchte man keinen Ersatz, wer auch immer aus dem Mittelfeldzentrum noch gehen wird. man müsste Ludovic Reis nicht zwingend ersetzen, man müsste Jonas Meffert nicht zwingend ersetzen und Anssi Suhun, der ja auch ein Wechselkandidat ist, ja, ehrlicherweise sowieso nicht. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, ob man mit Meffert nicht zu viel Qualität verlieren würde. Und da sehe ich es ähnlich wie der HSV. Ich würde ihn auch nicht abgeben. Du hast ja seine Qualitäten gerade schon beschrieben. Er ist natürlich auch enorm wichtig, um das Tempo zu steuern. Er dosiert, ob man jetzt einen schnellen Angriff einleitet oder ob man das Tempo lieber ein bisschen rausnimmt. Er hat immer das richtige Gespür für die Situation. Es ist enorm wichtig für die Gesamtstatik des HSV-Spiels. Und ich sehe ihn sogar wichtiger als Ludovic Reis. Also da würde ich wirklich eher zähneknirschenderweise ein nicht ganz so optimales von der Höhe her Angebot für Ludovic Reis annehmen, bevor ich Jonas Meffert abgebe. Ich finde aber auch, dass man an den bisherigen Gedankenspielen von Hull City bemerkt, dass es eben ein Wunschkandidat des Trainers Tim Walter ist und nicht unbedingt ein Wunschkandidat des Clubs. Denn die Engländer wären zweifellos in der Lage, eine Millionenofferte auf den Tisch zu legen, wenn sie wirklich bedingungslos überzeugt von den Qualitäten Jonas Mefferts wären. Und das ist vielleicht eine Frage, die er sich auch stellen sollte bei all der finanziellen Absicherung, die natürlich schmackhaft ist mit einem Dreijahresvertrag. Aber ja, wie lange Tim Walter noch Trainer von Hull City ist, wissen wir ehrlicherweise nicht. Das weiß auch Jonas Meffert nicht. Und beim HSV wird er definitiv gewertschätzt. Und ja, vielleicht sorgen auch diese Spekulationen dann eben jetzt nochmal für einen neuen Vertrag für ihn, sodass er auch in Hamburg dann eben auch perspektivisch sich dann auch, was seinen Gehaltscheck betrifft, wohlfühlt. Und er dann auch die monetäre Wertschätzung erfährt. Aber ich denke, rein sportlich führt kein Weg am Meffert vorbei. Man müsste ihn von der Quantität her nicht ersetzen. Aber man würde schon erheblich Qualität verlieren. Und gerade im Hinblick auf den Aufstieg sollte man so einen Leistungsträger eigentlich nicht abgeben. Schon gar nicht für die gebotene Summe.
Ja, wie du schon sagst, natürlich kann da jetzt vielleicht auch beim HSV nochmal dieses Gefühl entstehen, oh, da gibt's ja doch auch Interessenten an Meffert. Vielleicht müssen wir ihm dann auch nochmal die Wertschätzung geben, die er vielleicht jetzt durch den letzten Vertrag auch so nicht hatte. Also Sebastian Schonler zum Beispiel, den haben sie ja direkt bis 2026 verlängert, auch mit einer Option dann noch. Und bei Meffert war es ein Jahr weniger. Also bei ihm natürlich dann auch mal die Frage, das klare Ziel ist ja der Aufstieg. Ja, kannst du mit Jonas Meffert in der Bundesliga so auch spielen, aber wie wir jetzt auch gelernt haben, der Aufstieg ist halt auch so nicht planbar und gerade für die Zweitligamannschaft ist Jonas Meffert auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler und alles andere wird sich dann ja immer noch zeigen, wenn der HSV dann aufsteigt. Ja, an dieser Stelle fällt mir auch noch ein, Grüße gehen raus an Muchel und an Gato von HSV, meine Frau. Die habe ich natürlich am Samstag auch gleich angerufen, um da ja auch mal nachzufragen, was es mit diesem ominösen Post dann auf sich hatte, wo sie da möglicherweise ihre Informationen herhaben. Und bis heute noch kein Rückruf, also heute ist Dienstag. Muchel, Gato, falls ihr das hier hört, ich warte immer noch und bin sehr, sehr enttäuscht, dass da nichts kam. Aber gut, da kommt jetzt vielleicht auch bestimmt mal noch was, denn ihr hört doch mit Sicherheit auch unseren Podcast. Ja, ich würde sagen, lass uns vielleicht ein bisschen über Hannover 96 sprechen. Ne? Das kommende Spiel, also der HSV hat ja die erste Pokalrunde überstanden, Hannover 96 nicht, mal wieder nicht. Und wenn man die Aussagen von Markus Mann da gehört hat, dem Sportdirektor nach der Niederlage in Bielefeld, das war schon relativ deutlich. Also der hat da tatsächlich die Mannschaft schon komplett zerlegt, hat ja gesagt, dass man so einfach nicht spielen kann. Ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, aber Schlafwagenfußball, ich glaube, so in die Richtung ging das. Ja, ich glaube, in Bielefeld kann man im Pokal schon mal verlieren. Das ist dem HSV ja in der vergangenen Saison auch fast passiert. Da mussten sie ins Elfmeterschießen, haben es dann gerade noch geschafft. Hannover, ja, hast du irgendwas von dem Spiel mitbekommen?
Tatsächlich gar nicht.
aber du hast ja Hannover 96, meine ich, auch als einen deiner Aufstiegsfavoriten genannt. Ich glaube, nicht nur du, viele, Thorsten Matuschka, Zweitliga-Experte, hat sie auch genannt, Simon Terodde, glaube ich sogar auch. Alle gehen irgendwie davon aus, dadurch, dass sie jetzt im dritten Jahr mit Stefan Leitl, dem Trainer, zusammenarbeiten, natürlich auch eine gute Mannschaft haben und allein durch diese Kontinuität jetzt auch vielleicht mal dran sind. Aber ich würde sagen, nur weil jetzt Kontinuität da ist, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass es dann auch mit dem Aufstieg dieses Jahr klappt. Hannover 96 ist einfach immer irgendwie auch so ein Pulverfass, wo relativ schnell die Leute sehr nervös sind. Natürlich dann auch mit Martin Kind im Hintergrund, der immer noch, ja, da immer wieder Druck ausübt und Unruhe reinbringt. Ja, wie nimmst du Hannover 96 aktuell wahr? Ich glaube, der Bundesliga-Start war ganz okay mit 4 Punkten. Jetzt aber natürlich das Pokal aus in Bielefeld. Du kennst Hannover jetzt auch schon ein bisschen. Die werden dann schon recht schnell nervös, oder?
wäre natürlich extrem schnell nervös, wahrscheinlich sogar noch schneller als in Hamburg, auch wenn Martin Kinder nicht mehr offiziell tätig ist, aber er schwirrt da natürlich immer noch rum. Ich halte aber an meiner Saisonprognose fest. Hannover war letzte Saison schon Sechster, hat die wichtigsten Leute zusammengehalten. Der Trainer ist von enormer Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Mannschaft. Und ich sehe wirklich Hannover als, ja, als direkten Aufsteiger in dieser Saison. Der Saisonstart war in Ordnung. Man muss ihn allerdings auch einordnen. Sie haben jetzt gegen die beiden Aufsteiger gespielt, haben zu Hause gegen Regensburg gewonnen, haben dann auswärts 0-0 in Münster gespielt. Pokalspiel muss man sicherlich ausklammern, weil es einfach ein völlig anderes Spiel ist als in der Liga. Da sind auch schon Erstligisten gestolpert. Und deswegen ist natürlich auch der HSV jetzt für Hannover so der erste richtige Härtetest, wo man jetzt wirklich zum ersten Mal sehen kann, wie gut ist man wirklich in dieser Saison. Weil dieser eine Heimsieg, der bislang zu Buche steht gegen Jan Regensburg, ist sicherlich nicht der Gradmesser, um als Bestätigung für meine Saisonprognose zu dienen. Von daher bin ich auch sehr gespannt, wie sich Hannover präsentiert. Ich bleibe aber dabei, es wird für den HSV enorm wichtig, dort vor allem nicht zu verlieren und vielleicht sogar ja mit einem Sieg dann auch einen direkten Konkurrenten nicht nur auf Distanz zu halten, sondern auch den Abstand zu vergrößern, auch zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison, kann das schon psychologisch ein wichtiges Ausrufezeichen sein. Und deswegen glaube ich, für beide Mannschaften ein enorm wichtiges Spiel jetzt am Freitag.
Dann wollen wir doch mal von einem echten Experten hören, was jetzt in Hannover wirklich los ist, wie die Stimmung ist und wie aktuell die Mannschaft sportlich einzuschätzen ist. Und dafür begrüßen wir jetzt Dirk Tietenberg von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Moin Dirk.
Ja, hallo nach Hamburg.
Ja, moin Tite. Pokal aus in der ersten Runde durch ein 0-2 in Bielefeld. Die zweite Runde war fest einkalkuliert in die Finanzierung, wenn ich das richtig gelesen habe in Hannover, weshalb jetzt weniger Geld für Transfers zur Verfügung steht. Wie ist denn die Gemengelage? Klär doch einmal unsere Hörer in Hamburg auf. Wird es schon wieder unruhig bei 96?
Ja, es ist unruhig. Also einkalkuliert sportlich kann man das ja bei Hannover 96 gar nicht. Ich glaube, 96 ist die Mannschaft, die am fünfthäufigsten die erste Runde irgendwie vergeigt hat.
Dreimal Erstrunden aus in den letzten 6 Jahren, ne? Habe ich vorhin noch gesehen. Wahnsinn.
Ja, ja, genau. Also es ist aber so, dass es eine Forderung tatsächlich intern gab, die erste Runde zu überstehen. Und es geht natürlich auch darum, dass Hannover 96 noch nicht fertig sein kann mit den Transfers. Also da fehlt noch an 2-3 Stellen, fehlt da noch was. Liegt ein bisschen daran, also es ist wie immer nicht einfach bei Hannover 96. Man hat Transfers getätigt, Derrick Köhn für 4,5 Millionen nach Galatasaray, Bright R&B nach Braga verkauft. Das Geld ist einfach noch nicht da. Das heißt, bei Hannover 96, da wird kaufmännisch gedacht, weil die drei Gesellschafter alle Kaufmänner sind, also Kaufleute in dem Fall. Und da wird gesagt, wir geben kein Geld aus, das wir nicht haben. Und dieses DFB-Pokalspiel, das Geld hätte man auch nicht sofort bekommen, aber trotzdem war dann die 500.000 plus dem, was man noch einnehmen würde, wenn man einen guten Gegner bekommt in der zweiten Runde. Das war schon finanziell schon eingespeist oder sollte eingespeist sein. Aber die Mannschaft hat es, ich habe es ja gerade schon gesagt, die hat es ganz schön vergeigt.
Ja, kann man wohl so sagen. Sportchef Markus Mann hat das hinterher auch schonungslos analysiert. Ich würde einmal vorlesen, was er gesagt hat und dich dann um eine Einordnung seiner Worte bitten. Ich zitiere ihn wie folgt. Er sagte, das ist eindeutig zu wenig. Ich kann mir das langsam nicht mehr angucken. Vor lauter Wunsch nach Spielkontrolle schlafen wir ein. Das ist Schlafwagenfußball. Wir kriegen zum zweiten Mal innerhalb von 8 Tagen vorgemacht, wie man Fußball spielt und worum es im Fußball geht. Wenn wir das nicht verstehen, wir sollten ganz schleunigst aufwachen, weil das gucke ich mir nicht lange an. Das sind deutliche Worte, die sich nicht nur auf die Spieler, sondern auch auf den Trainer Stefan Leitl abzielen, oder wie schätzt du es ein?
Ja, schätze ich genauso ein. Also wir haben ihn ja dann gefragt irgendwie, ob er den Trainer damit gemeint habe. Dann hat er darauf geantwortet, es haben alle verloren, also auch der Trainer. Und da ist auch Vertrauen verloren gegangen, weil es halt jetzt nicht nur dieses Pokalspiel war, sondern in der Woche zuvor hatte man den Aufsteiger Münster. Das war ein ähnliches Spiel, nicht ganz so schlimm, ging 0-0 aus und dann das 0-2 gegen Bielefeld. Ähnliches Muster, der Gegner wartet auf Fehler, die Fehler kommen und dann sieht das gar nicht gut aus und schon gar nicht, als würde ein Favorit gegen eine andere Mannschaft spielen. Und es ist so, dass Leitl als Trainer ein bisschen vorbelastet ist, sage ich jetzt mal. Er hat ja im vergangenen Jahr, hat er ja auch schon in Sandhausen die erste Runde nicht geschafft, also nicht überstanden. Der Saisonstart vor einem Jahr war nicht optimal. Also irgendwann hat sich die Mannschaft gefangen, ist ja am Ende Sechster geworden. Aber da ist Vertrauensvorschuss vor einem Jahr schon so ein bisschen verloren gegangen. Und wenn man da so intern so reinhorcht, ist es so, dass gerade die Gesellschafter, das ist ja auch hier ein kompliziertes Konstrukt so, dass da auch kein großes Vertrauen da ist, dass Leitl den Aufstieg schaffen kann. Und das will man hier unbedingt in Hannover. Deswegen, also es ist aber dann auch so wie immer, und der HSV kennt das ja auch bei Tim Walter lange Zeit, so fliegt er jetzt, fliegt er nicht, wackelt er, ja, ich glaube, Walter hat gefühlt 5-mal gewackelt, bis er dann irgendwie nicht mehr Trainer war, und das ist jetzt hier auch so, der HSV kommt am Freitag, und es ist so, wenn nochmal so ein schlechtes Spiel, oder wie ich es ausgedrückt habe, wird nochmal so ein Unfall passiert, wie in Bielefeld, dann dürfte es das für den Trainer Stefan Leitl gewesen sein, und ich muss sagen, auch leider.
Okay, das überrascht mich jetzt ehrlicherweise. Also anders als bei Tim Walter, weil du ihn gerade angesprochen hast, genießt Stefan Leitl ja in der Branche einen wirklich exzellenten Ruf. Er hat auch eine super Rückrunde gespielt mit Hannover. Man erinnere sich an den 4-3-Sieg auch beim HSV. Da haben sie klasse Fußball gespielt. Ich habe eigentlich das Gefühl in Hamburg, dass in Hannover so richtig was entstehen kann. Das geht natürlich nur, wenn der Trainer aufbleibt. Also warum ist das in Hannover so schwierig, dann auch an einem, ja, zumindest was die Bewertung der Branche betrifft, guten Trainer auch mal festzuhalten?
Ja, man kann ja gute Trainer an verschiedenen Merkmalen kennzeichnen. Also ein Merkmal ist es gewiss, und da achtet die Branche natürlich auch drauf, wie läuft die Vorbereitung dann jeweils, wie bereitet er sich vor, was ist das für ein Fußball, welche Idee steckt dahinter, welche Prinzipien verfolgt er, und das ist natürlich alles bei Stefan Leitl zu sehen. Also du bist immer Vorrundenmeister, du gewinnst gegen Twente Enschede, du gewinnst gegen andere internationale Mannschaften, du hast jetzt mal gegen eine englische Mannschaft verloren in der Vorbereitung, aber trotzdem war die Vorbereitung wieder gut. Und diesmal startet 96 auch mit einem Sieg. Und das ist ja das, was ich eben sagte. Also das Vertrauen in Leitl ist jetzt nicht erst akut in Bielefeld geschwunden, sondern das hat schon Geschichte in Hannover. Und das geht dann, wenn dann schon mal so ein bisschen, ja, wenn der Trainer dann so ein bisschen so Makel hat und dann passiert mal nochmal was, dann geht das eben schneller, dass ein Trainer wackelt. Und das ist jetzt passiert. Aber es ist wirklich kurios, es ist so, wie du sagst, also das erste Spiel gegen Regensburg gewonnen, zweites Spiel unentschieden gegen Münster, ist 4 Punkte, wieder HSV und gewinnt dann Hannover 96 tatsächlich am Freitag gegen den HSV, dann hat man einen super Saisonstart in der zweiten Liga hingelegt und tatsächlich ist Hamburg auch eine Mannschaft, die 96 dann eher liegen dürfte als Bielefeld oder Münster. Und dann gibt's auch keine Trainerdiskussion mehr, das geht dann genauso schnell vorbei, wie sie jetzt entstanden ist, ne? Also das ist, aber das ist immer so, wenn das Vertrauen irgendwann mal so ein bisschen Schmutz an der Weste ist, so, dann kriegt man das irgendwie nicht mehr runter.
Ja, also das Fußballgeschäft ist ja schon sehr schnelllebig, aber ich habe das Gefühl, in Hannover drehen sich die Uhren noch schneller als überall woanders. Wie sehr meinst du trotzdem, wirkt diese Niederlage in Bielefeld jetzt auch auf den Liga-Alltag nach? Mit 4 Punkten ist Hannover gestartet, gegen die beiden Aufsteiger Regensburg und Münster, spielerisch nicht unbedingt überzeugt. Jetzt kommen aber vielleicht Gegner, die Hannover eher liegen, wie du schon analysiert hast. Steckt das Bielefeld-Spiel den Spielern noch in den Köpfen oder muss man das klar trennen?
Es wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Also es ist so, ein Fotograf, also ein Kollege hat in Bielefeld ein schönes Foto gemacht. Da steht dann die Mannschaft vor der Gästekurve und schaut wirklich extrem grimmig drein. Und zwar genauso grimmig, als würden sie sagen wollen, wir nehmen jetzt Rache an allem und es ist uns jetzt alles egal. Also das war tatsächlich zu spüren von den Spielern, dass da eine große Wut herrscht, dass man das nicht gepackt hat. Wut auf sich selbst, Wut auf die Situation, Pokal aus schon wieder. Und die sahen da auf diesem Foto sehr trotzig aus. Das ist natürlich wie immer eine Momentaufnahme. Es ist nur ein Foto, nichts weiter. Aber ich habe mir das wirklich heute Morgen nochmal genau angeguckt. Das ist ja schön an Printzeitungen, die Fotos sind ein bisschen größer. Und dann guckt man sich das doch mal an. Mal gucken, wie lange wir das noch haben. Aber was ich damit sagen will, ist, die Spieler haben es schon verstanden. Und deswegen ist es auch gut, dass Markus Mann das in dieser Deutlichkeit gesagt hat. Es ging nicht nur gegen den Trainer, sondern auch gegen die Mannschaft. Er hat auch gesagt, die Mannschaft kennt meine Meinung. Und dann ist es eben so, auch das kennt der HSV, dass man manchmal das Gefühl hat, die Jungs denken, sie wären super Fußballer und gehen einfach in so ein Spiel und sagen, machen wir irgendwie schon, wir sind eh besser als die anderen. Wenn das wirklich so wäre, würden die Champions League spielen und nicht zweite Bundesliga. Und das Phänomen gibt es in Hannover auch, so dieses leicht Satte, so dieses leicht Selbstzufriedene. So. Aber das ist nach dem Bielefeld auf jeden Fall vorbei. Da weiß jeder, wo er angekommen ist, nämlich auf dem Boden der Tatsachen, Erstrunden aus gegen einen Drittligisten.
Ja, du hast jetzt ganz gut die Gemengelage in Hannover beschrieben, auch wie es so mental um die Spieler bestellt ist. Intern ist die Erwartungshaltung offensichtlich klar nach deiner Einschätzung, man erwartet den Aufstieg. Was erwartest du denn von Hannover in dieser Saison? Also ich habe sie ehrlicherweise auf einen direkten Aufstiegsplatz getippt und du darfst mir jetzt natürlich nicht widersprechen.
Doch, ein bisschen aber nur. Ich habe sie auf Platz 3 getippt, damit ist der HSV für den Platz schon mal raus. Wir tippen ja dann auch nach der Vorbereitung vor dem ersten Saisonspiel und es ist immer so, 96 spielt eine Top-Vorbereitung und Und davon muss man ja irgendwie ausgehen. Und man hat so gedacht, die Transfers, Yannick Rochelt von Elversberg, cooler Typ, so, Josh Knight aus England bringt auch nochmal so eine britische Note mit. Und dann, und Lee aus Wiesbaden, der hat dann eine gute Saison gespielt, also so ein guter Dribbler. Und dann hat man so den Eindruck, okay, ein paar Spieler sind weg, aber jetzt sind neue da, das ist so ein Upgrade, da ist mehr Frische drin, da sind junge Spieler in der Mannschaft. Und da hat man wirklich so ein positives Gefühl gehabt. Aber ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es ist dann wieder so, dass es irgendwie nach 2, 3 Spieltagen herrscht hier so eine melancholische Stimmung, wo gesagt, ach Gott, das wird doch schon wieder nichts. Aber ich glaube trotzdem, dass es Platz 3 wird. Wie gesagt, ich hoffe mit Stefan Leitl, weil ich glaube, dass er ein guter Trainer ist. Aber das ist eben so, wenn es nicht läuft. Und wie gesagt, der Vertrauensvorschuss, der ist schon länger nicht mehr so da, wie er sein sollte. Wird es vielleicht auch ein anderer sein, wie auch immer. Aber ich glaube trotzdem noch an Platz 3.
Okay, wir werden das natürlich weiter beobachten. Zum Abschluss habe ich vielleicht noch eine Fanfrage für dich. Es ist ja auffällig, dass immer sehr, sehr viele HSV-Fans bei den Auswärtsspielen in Hannover zu Gast sind. Mit wie viel HSV-Fans rechnest du diesmal am Freitag und warum ist das eigentlich so? Warum braucht ihr immer die Hamburger, um die Hütte voll zu machen?
Das ist, also 96 gibt es in dieser Saison, müssen wir mal gucken, aber es gibt immer 2 sichere ausverkaufte Spiele. Das ist das Spiel gegen HSV und das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Wobei Braunschweig, muss man mal gucken, ob überhaupt Fans rein dürfen, also Gästefans beim Rückspiel. Aber ja, es gibt in Hannover eben eine große Fanbase für den HSV. Also es gab ja so 80er Jahre, HSV war erfolgreich und damals hat sich Hannover halt auch so ein bisschen HSV, 96-Fans, hat sich dann so ein bisschen aufgeteilt. Und diese HSV-Fans, die gibt es natürlich noch in Hannover. Und das sind ja dann nicht nur die HSV-Fans aus Hamburg, die kommen, sondern auch viele, die in Hannover wohnen. Das ist ja auch, also fanfreundschaftlich ist das ja auch super. Also es war ja jetzt in Bielefeld auch so, die Fans sind Arm in Arm ins Stadion gegangen und Arm in Arm wieder rausgegangen. Und das ist beim HSV 96 ist das ähnlich. Und ja, also man braucht sich so ein bisschen auch gegenseitig. Also auch die Stimmung in Hamburg, wenn 96 da spielt, ist ja eigentlich auch immer ganz gut. Jetzt mal abgesehen vom letzten Spiel, da waren andere Themen noch mit dabei. Genau, also die Plakate und so. Aber ansonsten ist ja so die Fanfreundschaft. Ich glaube, ihr habt ja noch einen HSV-Fan aus Hannover zu Gast und der wird euch ja auch noch was dazu erzählen.
Absolut, genau. Auch diese Thematik gehen wir diese Woche natürlich nach, weil es immer sehr auffällig ist, wie viele HSV-Fans dann eben in Hannover sind und wirklich für eine beeindruckende Kulisse sorgen. Denkwürdig auch immer noch das Tor von Ransford-Königsdörfer vor 2 Jahren, als er da seinen Sololauf hingelegt hat und das halbe Stadion explodiert ist. Überall schwarz-weiß-blaue Schals zu sehen. Ja, schöne Erinnerung für HSV-Fans. Tite, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Und ich möchte auch nochmal auf deinen Podcast verweisen, den 96-Pottwart, der Platzwart trifft den Tite. Auch das eine Hörempfehlung vor dem Spiel Hannover gegen den HSV am Freitag. Vielen Dank nach Hannover.
Ja, das war Dirk Tite, genannt Tietenberg, aus Hannover. Vielen Dank für die Expertise und die Einschätzung. Ja, jetzt geht es am Freitagabend nach Hannover. Stefan, du wirst für das Abendblatt wieder mit dabei sein. Ich glaube, du warst auch letztes Jahr da, ne? Und 15.000 HSV-Fans waren bestimmt auch wieder da. Das ist ja immer ein bisschen schwer zu zählen, die einen sagen 20.000, manche sagen sogar 25.000, vor 2 Jahren waren es mal. Was glaubst du diesen Freitag, wie viele HSV-Fans werden wieder nach Hannover pilgern?
Ich meine, dass Max letztes Jahr in Hannover war, also für mich wird es auch mal wieder Zeit, mich dort vor Ort blicken zu lassen. Tatsächlich ist das eins meiner größeren Themen, die ich in dieser Woche vorhabe, zu recherchieren, wie viele HSV-Fans es diesmal nach Hannover schaffen und vor allem, warum sich immer Hannover ausgesucht wird als der Ort, in dem das Stadion gefüllt wird. Warum ist das so einfach für HSV-Fans? Da bin ich auf jeden Fall noch am Anfang, deswegen kann ich da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich tippe aber, dass es auf jeden Fall wieder 10.000 HSV-Fans sein werden. Sicherlich nicht nochmal 15.000 bis 20.000, was alleine daran liegt, dass in Hannover auch ein Stück weit sportliche Euphorie entstanden ist. Die Erwartungshaltung ist größer und in dem Moment sind dann auch immer die Stadien von den Heimfans etwas voller.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin selbst in Dänemark im Kurzurlaub und werde irgendwie versuchen, das Spiel zu verfolgen, möglicherweise nur im Live-Ticker, aber ja. In Hannover hat der HSV ja zuletzt gute Erfahrungen gemacht, vor einem Jahr in Unterzahl durch das Tor von Bagariata 1-0 gewonnen. Ein Jahr davor dieses Last-Minute-Tor von Ransford-Königsdörfer, dieses unglaubliche Solo über 80 Meter, mit Sicherheit eines der HSV-Highlights der vergangenen 2 Jahre. Und ja, mal gucken, Ransford-Königsdörfer wird ja auch am Freitag wieder von Anfang an spielen. Mal gucken, ob er dann seinen Lauf fortsetzt und ähnlich trifft vielleicht wie vor 2 Jahren. Genau, und dann geht's ja die Woche drauf auch weiter mit dem zweiten Heimspiel gegen Preußen Münster. Auf jeden Fall werden wir uns in der kommenden Woche melden mit einem Gast, der auch noch sehr, sehr gute Erinnerungen hat an dieses Spiel. Und ja, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.